Es gibt keine verlässlichen Daten aus den großen epidemiologischen Studien, dass intermittierendes Fasten tatsächlich die Gesundheit verbessert. Die Ornish-Ernährung, die war so spektakulär, weil sie gegen alle Erwartungen gezeigt hat, dass man mit einer Ernährungsumstellung die Arteriosklerose rückgängig machen kann.
Der Amboss-Podcast. Ärztliches Wissen für Klinik und Praxis. Von Amboss, der Wissensplattform, die jede vierte Ärztin, jeder vierte Arzt für klinische Entscheidungen und zur Fort- und Weiterbildung nutzt. Heute mit einer Folge zum Thema Ernährungsepidemiologie. Am Mikrofon ist für euch Philipp Winghardt, Arzt aus der Amboss-Redaktion. Über gesunde Ernährung kursieren viele Informationen. Es gibt zahlreiche Nachfragen dazu seitens der Patientinnen und Patienten. Abnehmspritze, Intervallfasten, glutenfreie Produkte, hohe Cholesterinwerte. Immer wieder sind dabei auch scheinbar widersprüchliche Empfehlungen unterwegs. Höchste Zeit also, Ernährungsempfehlungen auf ihre wissenschaftliche Evidenz zu überprüfen. Dafür habe ich mir eine absolute Fachfrau eingeladen, Frau Professorin Karin Michels. Sie ist Ernährungsepidemiologin, hat an der Uni Freiburg das Institut für Prävention und Tumorepidemiologie geleitet, dort auch die NACO-Gesundheitsstudie verantwortet. Sie hat über 20 Jahre zu dem Thema in Harvard geforscht. Sie ist Buchautorin, sie ist Mitglied der Akademie der Wissenschaften Leopoldina und heute ist sie zu Gast im Amboss-Podcast. Frau Professorin Michels, herzlich willkommen. Vielen Dank, dass Sie heute hier sind.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie sind ja Ernährungsepidemiologin. Warum ist Ernährung überhaupt ein epidemiologisches Thema?
Ja, wir wollen ja besser verstehen, welchen Einfluss die Ernährung auf die Gesundheit hat. Dazu können wir nicht einfach schlussfolgern, weil ein bestimmtes Nahrungsmittel besondere Inhaltsstoffe hat, dass es auch eine bestimmte Wirkung auf die Gesundheit hat. Denn wir essen ja nicht nur ein Nahrungsmittel, sondern viele zusammen und die interagieren ja auch. Deswegen müssen wir die gesamte Ernährung und den Einfluss auf die Gesundheit beim Menschen testen. Und dazu machen wir diese großen Populationsstudien. Und aus diesen Populationsstudien haben wir sehr viel gelernt über den Zusammenhang zwischen der Ernährung und Gesundheit.
Was haben wir denn da rausgefunden?
Wir wissen eine ganze Menge. Wir können heute Empfehlungen geben, welche Nahrungsmittel empfehlenswert sind und welche weniger empfehlenswert sind.
Ja, oft scheint das ja nicht so zu sein, ne? Da schreiben die einen, dieses Nahrungsmittel ist gut und sollte unbedingt gegessen werden und die anderen sagen, nein, das ist schlecht, bloß nicht essen. Wie kommt das denn, dass diese Ergebnisse da oft so scheinbar widersprüchlich sind?
Ja, das kommt manchmal vor. Das hat in erster Linie zwei Gründe. Der eine ist die Wahl des Studiendesigns. Zum Beispiel galt lange Zeit die Annahme, dass Fettkonsum das Risiko für Brustkrebs erhöht. Diese Annahme basierte aber auf ganze Menge Fallkontrollstudien, die durchgeführt worden waren, die sich nicht dazu eignen, den Zusammenhang zwischen Ernährung und Gesundheit zu untersuchen. Und als dann nach einiger Zeit die Kohortenstudien fertig waren und die Ergebnisse bekannt wurden, hat sich gezeigt, dass kein Zusammenhang zwischen Fettkonsum und Brustkrebs besteht. Das ist mal der eine Grund. Also die Wahl des Studiendesigns ist hier sehr wichtig und nur einige wenige Studiendesigns eignen sich wirklich, um zu untersuchen, welchen Einfluss die Ernährung auf die Gesundheit hat. Der zweite Grund ist, wir lernen ja auch immer wieder dazu. Da gebe ich das Beispiel Butter und Margarine. Die Margarine galt erst als besser für die Gesundheit, weil Butter ja sehr viel gesättigte Fettsäuren hat. Damals wusste man aber noch nicht, dass bei der Margarineherstellung ja Transfettsäuren entstehen, die noch wesentlich schädlicher sind als die gesättigten Fettsäuren. Und daher haben wir dazugelernt und die epidemiologischen Studien haben uns ja dann auch gezeigt, dass der Konsum dieser Margarineformen, dieser frühen Margarineformen mit den hohen Transfettgehalten der Gesundheit noch weniger zuträglich sind als die Butter. Also haben wir hier unsere Meinung geändert. Und wie gesagt, diese zwei Gründe, Studiendesign und wir lernen natürlich auch immer noch etwas dazu, sind wahrscheinlich die Gründe, dass es manchmal so scheint, als wären unsere Studien widersprüchlich.
Okay, die Fette, Transfette, ungesättigt, gesättigt, schauen wir uns ja gleich nochmal an. Ich würde aber gerne nochmal zurückkommen auf die Studiendesigns. Wieso sind denn Fallkontrollstudien ungeeignet?
Wenn wir jetzt nochmal auf dieses Beispiel zurückkommen, Fettkonsum und Brustkrebs. Da hatten wir ja zwei Gruppen in einer Fallkontrollstudie. Die eine Gruppe hat Brustkrebs, die andere Gruppe hat keinen Brustkrebs. Und beide Gruppen werden jetzt befragt, was sie in der Vergangenheit konsumiert haben. Bei diesem Design gibt es jetzt keine andere Quelle über die Nahrungsaufnahme, als den Probanden selber zu interviewen darüber. Es gibt ja keine medizinischen Unterlagen, wo die Ernährung vermerkt ist. Also müssen wir uns auf die Aussagen der Probanden stützen. Nun ist es so, dass sich sicherlich die Probanden, die Brustkrebs haben, anders an ihre Ernährung in der Vergangenheit erinnern als die Teilnehmerinnen, die keinen Brustkrebs haben. Denn die, die Brustkrebs haben, werden sich wahrscheinlich überlegen, warum habe ich Brustkrebs? Ja, vielleicht habe ich jetzt zu viel Fett konsumiert. Wenn mich der Interviewer fragt, ob ich Fett konsumiert habe, dann hat es ja wahrscheinlich damit was zu tun. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass die Studienteilnehmer ihren Fettkonsum überschätzen. Aber das wissen wir natürlich als Studien leider nicht, weil man sowas ja nicht nachprüfen kann. Aber genau das ist in diesem Studiendesign passiert. Die Studienteilnehmerinnen mit Brustkrebs haben ihren Fettkonsum überschätzt und daher kam es zu einem Zusammenhang in den Fallkontrollstudien, der sich aber in den Kohortenstudien nachher nicht realisiert hat. Also die Kohortenstudien haben diesen Zusammenhang nicht bestätigen können. Und die Kohortenstudien, muss man eben dazu betonen, ist einfach das beste Design, um den Zusammenhang zwischen Ernährung und Gesundheit zu untersuchen. Für andere Fragestellungen in der Medizin eignen sich sicher die Fallkontrollstudien auch, insbesondere für solche Fragestellungen, wo wir dokumentierte Exposures, also dokumentierte Fakten haben, die wir untersuchen wollen in den Studien. Aber in der Ernährungsepidemiologie vermeiden wir, wenn irgend möglich, Fallkontrollstudien.
Alles klar. Gut, dann schauen wir mal auf die Ergebnisse dieser Kohortenstudien. Reicht denn da die Studienlage aus, um gesunde Ernährung auch wissenschaftlich zu definieren?
Ja, das können wir sehr gut definieren heute. Wir haben wirklich aus diesen Studien sehr viel gelernt. Wir können sagen, es ist empfehlenswert, viel Obst und Gemüse zu essen. Das ist natürlich jetzt nicht erstaunlich, das wissen wir ja. Aber auch sehr viel Vollkornprodukte, also Vollkornbrot, Vollkornnudeln, Vollkornreis, dann sehr viele Hülsenfrüchte, Linsen, Bohnen, Nüsse sind sehr zuträglich und gesunde Öle. Was weniger empfehlenswert ist, und das haben wir auch wieder aus diesen Studien gelernt, ist natürlich rotes Fleisch und insbesondere auch zugesetzte Zucker, ausgemahlene Weißmehle und schlechte Fette, wie zum Beispiel in Fastfood und frittierten Speisen. Also wir können hier wirklich deutlich unterscheiden, welche Nahrungsmittel empfehlenswert sind und welche Nahrungsmittel eher reduziert werden sollten in einer gesunden Ernährung.
Das sind natürlich jetzt Punkte, die man so ein bisschen auch auf dem Zettel hat, ne? Können Sie uns vielleicht zu Beginn drei Fakten nennen, die unsere Hörerschaft vielleicht noch nicht gehört hat?
Ja, sehr gerne. Also zum einen ist der Kaffee ja immer etwas in Verruf geraten in der Vergangenheit. Aber unsere Studien haben immer wieder gezeigt, dass Kaffee eigentlich der Gesundheit sehr zuträglich ist. Kaffee vermindert das Risiko für Diabeteserkrankungen, für einige Krebsarten. Der einzige Grund, Kaffee vielleicht zu vermeiden, ist Herzrhythmusstörungen. Aber wenn jemand keine Herzrhythmusstörungen hat, gibt es keinen Grund zu empfehlen, dass Kaffee nicht konsumiert werden sollte. Also genießen Sie Ihren Kaffee. Der zweite Punkt ist, dass zum Beispiel die Kuhmilch, die eigentlich immer einen positiven Aspekt hatte, wahrscheinlich der Gesundheit weniger zuträglich ist, als wir bislang gedacht hatten. Und der dritte Punkt ist, was vielleicht auch ein wenig erstaunlich ist, als unsere Studien gezeigt haben, dass Rapsöl wahrscheinlich dem Olivenöl vorzuziehen ist. Olivenöl hat ja einen sehr guten Ruf, ich will das auch gar nicht bestreiten, aber das sehr viel preiswertere Rapsöl ist dem Olivenöl überlegen. Das haben unsere Studien immer wieder gezeigt, dass die Herz-Kreislauf-Erkrankungen mit Rapsöl noch besser vermieden werden können. Und das liegt wahrscheinlich daran, dass das Rapsöl weniger gesättigte Fettsäuren hat als das Olivenöl. Das Olivenöl hat zwar eine ganze Menge einfach ungesättigter Fettsäuren, aber auch 18-20% gesättigte Fettsäuren. Und das Rapsöl hat nur halb so viel. Beides sind sicher gesunde Öle, aber im Zweifelsfall dann doch eher das Rapsöl.
Das ist ein gutes Stichwort. Lassen Sie uns doch da nochmal reingehen und jetzt diesen Blick werfen auf die verschiedenen Fettsäuren, auf die Transfette, die einfach und mehrfach ungesättigten und die gesättigten Fettsäuren. Können Sie uns das nochmal aufschlüsseln, bitte?
Ja, sehr gerne. Das ist auch eigentlich sehr einfach. Es gibt ja die ungesättigten Fettsäuren. Davon gibt es die einfach und die mehrfach ungesättigten. Beide sind der Gesundheit sehr zuträglich. Und dann gibt es die ungesunden Fette. Das sind die gesättigten und die Transfettsäuren. Die gesättigten Fettsäuren ist klar, kommt in Butter vor und in vielen tierischen Produkten. Und die Transfettsäuren sind der Gesundheit noch weniger zuträglich als die gesättigten Fettsäuren und entstehen in erster Linie durch die Härtung von Fetten, wie zum Beispiel in der Margarine, insbesondere die ursprüngliche Margarine, wo pflanzliche Öle gehärtet wurden, um Margarine herzustellen. Und dabei entstehen Transfettsäuren und die sind insbesondere der Gesundheit nicht zuträglich, weil sie die Entstehung von Herz-Kreislauf-Krankheiten und Arteriosklerose fördern.
Also wenn Sie nicht zuträglich sagen, dann geht es wahrscheinlich vor allem ums LDL-Cholesterin, ne?
Genau, das hat in erster Linie Auswirkungen auf die Blutcholesterinwerte, in der Tat, ja.
Kommen denn Transfette natürlich überhaupt irgendwo vor?
Ja, Transfette kommen auch natürlich vor, aber in ganz geringen Mengen in tierischen Produkten, zum Beispiel im Fleisch. Aber wirklich der absolute Großteil der Transfette, den wir konsumieren, ist eigentlich künstlich erzeugt durch die Härtung von normalerweise flüssigen Pflanzenölen.
Und die Erhitzung, ne? Da kann das auch entstehen.
Genau.
Jetzt ist es ja so, wir haben Fast Food auf der einen Seite, haben Sie es schon genannt, wird häufig konsumiert. Auf der anderen Seite gesunde Öle, Obst, Gemüse, das haben Sie alles angesprochen. Das fällt ja jetzt manchmal nicht so einfach, Patientinnen und Patienten, sich da ihren Lebensstil so anzupassen, dass sie sich gesund ernähren. Und Sie haben ja kürzlich auch ein Buch geschrieben, ist im Beck Verlag veröffentlicht, das nennen Sie die Ernährungsgerade. Was meinen Sie mit diesem Begriff?
Genau, ich sehe die Ernährung als eine Gerade zwischen zwei Polen. Ein Pol ist die sehr gesunde Ernährung und der andere Pol ist die sehr ungesunde Ernährung. Und wir alle können uns auf dieser Gerade irgendwo wiederfinden, zwischen diesen zwei extremen Polen. Irgendwo liegen wir da dazwischen. Und dann können wir uns überlegen, und das muss jeder für sich selber entscheiden, wo will ich hin auf dieser Geraden? Hoffentlich in die richtige Richtung, in Richtung der besseren Ernährung. Aber vielleicht Schritt für Schritt. Und deswegen ist es wirklich jedem überlassen, sich zu überlegen, wo bin ich jetzt, wo möchte ich hin und welche Ernährungsumstellung ist für mich passend. Jeder Schritt auf dieser Ernährungsgeraden in die richtige Richtung verbessert meine Gesundheit und verlängert mein Leben. Und das ist etwas, was wir uns immer wieder merken und sagen sollten, dass jeder kleine Schritt einen Unterschied macht. Ich will also den Leser und den Verbraucher dazu ermutigen, auch einen kleinen Schritt zu gehen. Man muss nicht gleich von einem Extrem zum anderen gehen, von der sehr ungesunden Ernährung zur perfekten Ernährung. Denn es ist für die meisten einfach ein viel, viel zu großer Schritt.
Und unsere ärztliche Aufgabe wäre ja auch, da eine Unterstützung zu bieten. Haben Sie da Daten dazu? Was bringt denn ein kleiner Schritt?
Ja, wir haben natürlich eher Daten, was ein großer Schritt bringt. Ich würde sagen, bis zu 5 bis 10 gesunden Lebensjahren können wir da rausholen. Das ist wahnsinnig viel. Das können wir mit Medikamenten kaum so erreichen. Und deswegen möchte ich auch jeden ermutigen, auch diese kleinen Schritte, die machen natürlich weniger gesunde Lebenszeit aus. Mit den kleinen Schritten können wir dann vielleicht 1 bis 2 Jahre dazu addieren. Aber auch das ist natürlich schon sehr, sehr, sehr viel.
Aber man muss auch sagen, es ist häufig schwierig, ne? Auch die kleinen Schritte zu erreichen. Das fällt vielen Menschen nicht leicht. Wir empfehlen ja dann häufig ärztlicherseits die mediterrane Ernährung, steht auch in vielen Lehrbüchern, in vielen Empfehlungen. Sie sehen die aber kritisch. Warum?
Ja, die mediterrane Ernährung, wie sie im Lehrbuch steht, ist definitiv empfehlenswert. Aber wo wird die praktiziert? Wenn Sie nach Italien fahren oder nach Spanien, Griechenland, dann würde ich sagen, die Ernährung dort ist nicht besonders gesund. In Italien haben Sie die weiße Pasta, den weißen Reis, Pizza wird mit Weißmehl gemacht und alles wird natürlich überdeckt mit einer dicken Schicht Mozzarella-Käse mit hohem Fettanteil. Und in Spanien haben wir das Gleiche. Und in diesen Ländern sind auch die süßen Nachtische sehr prominent und sehr beliebt und werden viel konsumiert. Also von dieser klassischen Ernährung, wie sie im Lehrbuch steht, die mediterrane Ernährung, ist leider da nicht so viel zu finden. Vielleicht gab es die früher mal in den mediterranen Ländern, aber heutzutage, wenn wir in Urlaub fahren in diese Länder, sollten wir uns jetzt nicht einbilden, dass wir uns gesund ernähren, weil wir Pasta essen. Da muss man etwas vorsichtig sein.
Ich fand das gerade ganz spannend, was Sie gesagt haben mit den 5 bis 10 Jahren, die zusätzlich winken bei einer guten Ernährung. Sowas ist ja immer klasse, wenn man sowas sagen kann. Das motiviert ja viel mehr, als wenn man sagt, hey, hör mal auf so zu essen, sonst wird deine Fettleber schlechter. Was kann ich denn versprechen, wenn alle Säulen der Prävention richtig gut eingehalten werden? Also nicht rauchen, Sport machen, gutes Körpergewicht, gut essen, viele Sozialkontakte und so weiter. Was kann ich da meinen Patientinnen und Patienten an zusätzlichen gesunden Lebensjahren versprechen?
Ja, dann wird es natürlich noch toller. Dann kann man bis zu 20 gesunden Lebensjahren addieren. 20, da muss man natürlich vieles richtig machen, wie Sie sagen. Also das Wichtigste von allem ist nicht rauchen. Das Zweitwichtigste ist, ein gesundes Körpergewicht zu behalten. Das Drittwichtigste ist, sich zu bewegen. Und das Viertwichtigste ist die gesunde Ernährung. Und dann gibt es eben noch diese anderen Punkte. Also diese vier Pfeiler der Prävention sind die Hauptpfeiler, an denen wir uns immer orientieren. Und dann gibt es natürlich noch zusätzliche Aspekte, wie Sie sagen, die soziale Vernetzung ist sehr wichtig, wie auch die Studien in den Blue Zones gezeigt haben, wo die Leute sehr alt werden, dass die sozialen Kontakte sehr wichtig sind und natürlich Stressabbau und ausreichend Schlaf. Also wenn man da alles richtig macht, was natürlich auf die wenigsten von uns zutrifft, dann kann man aber immerhin bis zu 20 gesunden Lebensjahren addieren. 20 gesunde Lebensjahre. Das muss man sich mal überlegen. Das ist wirklich eine Menge.
Aber ist das dann ans Alter gekoppelt? Also ich werde das ja dann nicht mehr, wenn ich jetzt mit 70 damit anfange, dann auf 90 schieben oder gibt es da auch Daten zu?
Das ist richtig. In der Regel sagt man so, wenn man diese Lebensumstellung oder auch diese Ernährungsumstellung im Alter von ungefähr 40 Jahren betreibt, dann kann man diese Zeit dazu addieren. Wenn ich natürlich jetzt meine Lebensumstellung erst mache, wenn ich 70 bin, dann können wir natürlich weniger Jahre addieren, das ist klar.
Aber das sind ja meistens unsere Patientinnen und Patienten. Mit 40 ist man ja zumindest internistisch eigentlich noch gar nicht auf die Welt gekommen. Die geriatrische Versorgung ist viel häufiger. Kleiner Hinweis an dieser Stelle. Wir haben eine super Online-Fortbildung zum Thema Geriatrie, ganz egal, ob man in der Klinik arbeitet oder in der Praxis. Alles Wichtige ist da drin zu Frailty, Demenz, Polypharmazie, geriatrisches Assessment haben wir alles drin. Gerade auch was die Schnittstelle hausärztliche und geriatrische Versorgung angeht, ist das eine richtig klasse Fortbildung. Schaut doch einfach mal rein. In den Shownotes findet ihr einen Link und auch einen Rabattcode. So, Frau Professorin Michels, wenn wir jetzt nochmal auf die Ernährung schauen, was sage ich denn dann nun meinen 70- und 80-jährigen Patientinnen und Patienten? Was ist für die auch noch im hohen Lebensalter drin, wenn die ihre Ernährungsumstellung schaffen?
Dass auch diese gesund altern können, wenn sie ihre Lebensumstände entsprechend anpassen. Also auch für 70- und 80-Jährige ist es nicht zu spät. Es ist nie zu spät, auch Auswirkungen der gesunden Lebensweise dokumentieren zu können bei den älteren Patienten. Deswegen würde ich auch die ärztlichen Kollegen und Kolleginnen animieren, insbesondere auch die älteren Patienten dazu zu ermutigen. Auch diese können einige gesunde Lebensjahre addieren und Betonung wirklich auf gesund. Wir wollen ja gesund altern, nicht nur altern, aber insbesondere auch gesund altern. Und darauf kommt es hier an.
Alles klar. Wenn wir jetzt natürlich nicht mehr die mediterrane Kost empfehlen können, dann stellt sich natürlich ein bisschen die Frage, was machen wir denn jetzt? Und Sie haben es jetzt schon kurz angesprochen, es gibt diese Blue Zones, Regionen, in denen Menschen überdurchschnittlich häufig über 100 Jahre alt werden. Da kann man natürlich hinschauen, was machen die? Welche Länder, welche Küchen sind denn da besonders interessant?
Ja, das ist eigentlich nicht länderspezifisch. Was wahrscheinlich allen Blue Zones gemeinsam ist, ist zum einen mal die sozialen Kontakte, da steht wirklich im Vordergrund, aber ernährungsmäßig selbst angebaute Produkte, Landwirtschaft und natürlich haben sich diese Leute auch sehr viel bewegt, bis ins hohe Alter bestellen die ihre eigenen Felder und bauen die ihre eigenen Produkte an und ich denke, das spielt auch eine ganz große Rolle. Man muss allerdings dazu sagen, dass leider sich auch diese Blue Zone Gebiete verändern und die Leute gar nicht mehr so alt werden jetzt, weil sich natürlich selbst da in diesen umgrenzten Gebieten auch die Lebensgewohnheiten geändert haben, was natürlich sehr schade ist. Und wir haben dann immer weniger von diesen Blue Zones auf der Welt. Und auch da nimmt die Lebenserwartung leider ab inzwischen.
Ah, ist ja tragisch. Dann setzt sich da also eher unser schlechtes Essen durch. Gibt es trotzdem so etwas, wo man sagen kann, das ist die Region mit dem gesündesten Essen der Welt?
Das kann man, glaube ich, nicht so sagen. Sonst würden wir da alle gleich hinpilgern.
Ja, oder unseren Patientinnen und Patienten eben sagen, orientier dich bitte mal dort, mach das mal bitte, das ist gut. Dann bleibt wahrscheinlich nichts anderes übrig, als es dann doch einzeln zu erklären. Gibt's denn so etwas wie low-hanging fruits? Dinge, die Menschen umsetzen können, die sich vielleicht sonst schwer tun, ihre Ernährung umzustellen und die direkt und vielleicht auch gleich einen guten Nutzen haben?
Das ist sicher individuell verschieden, was für den Einzelnen machbar und haltbar ist auf Dauer. Aber ich würde sagen, zum Beispiel sollte es möglich sein, weniger Lebensmittel anzubraten. Wenn ich meine Speisen zubereite, einfach weniger anzubraten und vielleicht mehr zu dämpfen oder was im Ofen zu stecken. Damit kann man die Erhitzung der Fette deutlich reduzieren und die Entstehung von schädlichen Fetten reduzieren. Das ist schon mal ein Punkt. Dann ist es vielleicht für den Einzelnen einfach auch mal etwas Salz zu reduzieren. Selbst eine Halbierung des Salzes hat schon einen ausgesprochen deutlichen Einfluss auf den Blutdruck. Für den anderen ist es vielleicht einfacher, mal den zugesetzten Zucker wegzulassen im Kaffee oder in den süßen Limonaden, diese zu vermeiden. Für andere ist es vielleicht einfacher, mal das rote Fleisch zu ersetzen durch weißes Fleisch oder Fisch. Was ich auch generell empfehlen kann, ist einfach mehr Hülsenfrüchte zu konsumieren. Wir alle essen nicht genug Hülsenfrüchte und Hülsenfrüchte sind so gesund und sind ja auch so lecker. Linsen, Bohnen, zum Beispiel im Hummus, ist ja auch sehr beliebt. Die meisten Leute essen eigentlich ganz gerne Hülsenfrüchte, deswegen sollte es möglich sein, da auch mehr Hülsenfrüchte in unsere Ernährung einfließen zu lassen.
Über Salz haben wir auch in der letzten Episode gesprochen, als es um Diuretika ging, ein Link in den Shownotes. Da meinte Dr. Krenz, man könne auch das Salz reduzieren, indem man den Patientinnen und Patienten empfiehlt, mehr Chili zu nutzen. Dann schmeckt es nicht so fad. Und Chili hat selbst auch noch einen antihypertensiven Effekt.
Ja, also das Salz ist sehr wichtig und das zeigt sich doch immer wieder in den Studien, zum Beispiel die sehr berühmte DASH-Studie, wahrscheinlich die bekannteste Studie zum Bluthochdruck, hat ganz eindeutig gezeigt, dass wenn wir das Salz reduzieren, sich schon in kürzester Zeit, schon in wenigen Wochen, ein deutlicher Erfolg einstellt und sich der Blutdruck eindeutig senken lässt. Deswegen ist es wirklich ganz wichtig, Salzkonsum zu reduzieren. Und was natürlich hier auch noch wichtig ist, ist, dass wir essen ja viel außer Haus. Das heißt, wir bereiten unsere Speisen gar nicht selber zu. Und in den Restaurants oder auch in den Cafeterias, aber auch in den Fastfood-Produkten oder Fertiggerichten, die wir kaufen, ist ja sehr, sehr, sehr viel Salz oft. Und da sollte man aufpassen, dass man hier das Salz reduziert. Man kann zum Beispiel auch, wenn man ins Restaurant geht, ich mache das immer, wenn ich mal ins Restaurant gehe und mir was bestelle, dann sage ich immer, bitte ohne Salz, soweit es möglich ist. Und das machen die auch. Ist ja auch ein Zeichen, dass die Speisen frisch zubereitet werden, wenn sie es noch ohne Salz machen können. Und wie Sie sagen, lieber Gewürze oder Kräuter anwenden, um die Speisen zu garnieren, ist sehr viel empfehlenswerter als Salz.
Alles klar. Dann würde ich gerne einen etwas größeren Themenkomplex ansprechen, das Thema Cholesterin. Können Sie uns da Einblicke geben, ernährungsepidemiologische, der Einfluss der Ernährung auf Cholesterin? Wir haben es kurz schon angerissen, ich würde aber gerne noch ein bisschen weiter ins Thema hineingehen.
Genau, also insbesondere beeinflussen natürlich die Fette, die wir konsumieren, unser Blutcholesterin. Wir haben ja zwei besonders wichtige Cholesterinkomponenten in unserem Blut, das LDL-Cholesterin und das HDL. Und insbesondere wichtig als Prädiktor für Herz-Kreislauf-Krankheiten ist natürlich das LDL. Deswegen wollen wir das LDL niedrig halten. Und dazu trägt der Konsum gesunder Fette bei, also insbesondere Leinöl, auch das Öl, das wir durch Fischkonsum, also Omega-3-reiches Fischöl bekommen und natürlich auch der Konsum von Rapsöl, Olivenöl, Walnussöl, alle diese guten Fette reduzieren das LDL. Und die Fette zum Beispiel auch aus Nüssen, insbesondere Walnüsse sind hier zu nennen. Wenn wir jetzt die schlechten Fette konsumieren, also die gesättigten Fette und die Transfettsäuren, dann erhöht sich durch deren Konsum der LDL-Spiegel und das wollen wir natürlich vermeiden.
Senken die guten Fette den LDL-Spiegel oder fällt der dann einfach, weil wir nicht mehr so viele schlechte zu uns nehmen?
Das ist natürlich eine Kombination aus beidem, denn ich esse ja nicht nur mehr gesunde Fette. In der Regel ersetze ich ja die ungesunden Fette durch die gesunden Fette. So muss man sich das vorstellen. Wir vergleichen ja auch immer Ernährungsformen, die ungefähr den gleichen kalorischen Wert haben. Ja? Und dazu isst man natürlich irgendetwas weniger und von irgendetwas anderem mehr. Also Reduzierung der ungesunden Fette in der Regel ist assoziiert mit einer Steigerung der gesunden Fette. Und beide Komponenten haben natürlich eine Auswirkung aufs LDL. Und dieses ist wirklich sehr, 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 sehr wichtig, denn LDL ist einer der wichtigsten Prädiktoren für Herz-Kreislauf-Krankheiten.
Lässt sich das quantifizieren? Wie viel Senkung kann ich erwarten durch eine Umstellung?
Ja, das ist sehr interessant, weil das ist wirklich für den Einzelnen sehr, sehr verschieden. Bei manchen wirkt die Ernährungsumstellung ziemlich drastisch auf den LDL-Spiegel. Bei anderen hat die Ernährungsumstellung weniger Wirkung. Manche haben auch einen familiär schon vorprogrammierten, relativ hohen LDL-Spiegel, eine Hypercholesterinämie. Wenn man einen relativ hohen LDL-Spiegel hat, wird einem der Kardiologe oder der Hausarzt sicher auch dazu raten, mal eine Ernährungsumstellung zu probieren. Und dann kann man ja sehen, ob dann die Senkung des LDL-Spiegels ausreicht für eine gesunde Prävention.
Welche Rolle spielt HDL noch als Prädiktor von Herz-Kreislauf-Erkrankungen?
Die epidemiologischen Studien haben gezeigt, dass die Senkung des LDLs sehr wichtig ist für die Vermeidung von Herz-Kreislauf-Krankheiten. Wenn wir den HDL-Spiegel beeinflussen, was natürlich auch möglich ist, dann hat das weniger Auswirkungen gehabt auf die Vermeidung von Herz-Kreislauf-Krankheiten. Also ist der HDL-Spiegel ein wesentlich weniger wichtiger Prädiktor für Herz-Kreislauf-Krankheiten als bislang vermutet. Man hatte ja lang vermutet, dass ein hoher LDL-Spiegel vor Herz-Kreislauf-Krankheiten schützt. Das ist sicher zu einem gewissen Grade auch richtig, aber lange nicht so wichtig wie der LDL-Spiegel.
Welche Rolle spielt das Gesamtcholesterin?
Das Gesamtcholesterin setzt sich ja zusammen, in erster Linie aus dem LDL und dem HDL. Das spielt natürlich eine wichtige Rolle, aber LDL ist nochmal wichtiger als der Gesamtcholesterinspiegel.
Wenn jetzt Personen mit einem hohen Cholesterinwert ihre Cholesterinspiegel senken wollen, Laien, dann sagen sie ja oft, na gut, dann lasse ich das Frühstücksei weg. Ist das sinnvoll?
Nicht unbedingt, denn das Cholesterin in der Nahrung übersetzt sich nicht direkt in Cholesterin im Blut, sondern wirklich, das sind die gesättigten Fettsäuren, die Transfettsäuren, wichtiger als das Cholesterin in der Nahrung. Gegen ein Frühstücksei ist nichts zu sagen. Ich würde natürlich jetzt keine 10 Frühstückseier oder 10 Eier am Tag essen. Da ist natürlich dann schon relativ viel Cholesterin. Aber wie gesagt, also der Einfluss des Cholesterins in der Nahrung ist wesentlich weniger wichtig als die Trans- oder gesättigten Fettsäuren in der Nahrung. Die haben einen wesentlich größeren Einfluss auf den Gesamtcholesterinspiegel und den LDL-Spiegel.
Da habe ich auch was Interessantes gelesen zu, nämlich, das haben Sie auch empfohlen, in den Kühlschrank mit den Ölen, ne?
Ja, also insbesondere empfindliche Öle wie insbesondere das Leinöl ist wahrscheinlich besser im Kühlschrank aufgehoben. Das Leinöl ist ja das beste Öl, was wir essen können. Das hat natürlich einen relativ hohen Anteil an mehrfach ungesättigten Fettsäuren und diese sind besonders labil. Ja, und wir wollen natürlich das Leinöl auch relativ schnell konsumieren, denn wenn es länger steht und insbesondere wenn es im Warmen länger steht, dann können chemische Veränderungen entstehen, die das Leinöl dann weniger zuträglich machen.
Das heißt, die mehrfach ungesättigten Fettsäuren oxidieren dann, ne? Die sind dann?
Genau, die oxidieren und wandeln sich dann in gesättigte Fettsäuren um oder auch in Transfettsäuren, je nachdem. Da muss man aufpassen. Man merkt es aber auch am Geschmack, wenn sich der Geschmack verändert hat. Eigentlich merkt man es ziemlich, wenn es nicht mehr frisch ist. Das Gleiche gilt auch fürs Walnussöl. Wenn diese Öle ranzig schmecken, sollte man sie nicht konsumieren, dann haben sie leider schon ihren Haltbarkeitsdatum überschritten.
Gute Tipps hier, die man auch schnell an die Hand geben kann. Vielleicht nicht so häufig braten, sondern eher mal den Backofen benutzen und Rapsöl, das ist günstig und gesund, vielleicht ein anderes Fett dadurch ersetzen, dann sinkt auch der LDL-Spiegel. Ich würde gerne noch auf ein anderes Feld kommen, Vitamin B12. Da kennt man ja häufig einen Mangel, wenn sich Leute vegan ernähren. Was vielleicht weniger bekannt ist, auch alte Leute haben häufig einen Vitamin B12-Mangel, weil die Magensäureproduktion nicht mehr gut funktioniert. Was gibt es da ärztlicherseits zu beachten?
Ja, bei älteren Patienten sollte man öfter mal den B12-Spiegel kontrollieren. Das bietet sich wirklich an, weil, wie Sie sagen, die Magensäure abnimmt und deswegen weniger B12 aufgenommen wird. Das wird häufig nicht erkannt, weil ein Vitamin B12-Mangel sehr ähnliche Symptome hat wie ein Folsäuremangel. Und dann wird oft der Folsäuremangel erkannt und therapiert, eben mit einer Gabe von Folsäuresupplementen. Aber der B12-Mangel wird nicht erkannt. Und ein ausreichender B12-Spiegel ist insbesondere für ältere Menschen wichtig, denn B12 ist ja wichtig für die neurologischen Funktionen. Und hier wollen wir ja vermeiden, dass Defizite auch auftreten bei älteren Personen, wie zum Beispiel Alzheimer-Erkrankungen oder Ähnliches. Und deswegen ist es ganz wichtig, öfter mal den B12-Spiegel zu kontrollieren. Man kann ja beides, Folsäure und B12, kontrollieren. Aber dieser B12-Mangel ist oft verschleiert, eben auch wenn dann Folsäure-Supplemente gegeben werden, weil sich einige der Symptome, die ja ähnlich sind, dann verbessern. Und dann wird dieser B12-Mangel, der weiter besteht, gerne mal übersehen.
Gerade natürlich auch nochmal besonders darauf achten, wenn man Medikamente einnimmt, die den Vitamin B12-Spiegel senken können, zum Beispiel Metformin, Protonpumpeninhibitoren, H2-Blocker wie Ranitidin, die sind ja da auch Kandidaten, die dann den B12-Spiegel runterdrücken können.
Ganz genau, ganz genau. Und das ist auch wichtig zu beachten.
Dann hätte ich eine weitere Frage. Gerade in der jungen Generation, auch über Instagram, werden ja sehr beworben Nahrungssupplemente. Die werden da häufig eingenommen, häufig auch mit der Idee, dass die Wirkungen wie Arzneistoffe entfalten könnten. Das hier hilft gegen jenes und dieses Supplement gegen Akne und so weiter und so fort. Wie bewerten Sie das?
Also eine ausgewogene, gesunde Ernährung braucht eigentlich keine Supplemente. Also weder Vitamintabletten noch irgendwelche Mineraliensupplemente noch sonst irgendwas, weil eigentlich alles über die Ernährung abgedeckt wird. Mit einer Ausnahme, nämlich das Vitamin D, was eigentlich gar kein wirkliches Vitamin ist. Abgesehen davon ist eigentlich nichts notwendig, außer ich habe irgendeine Ernährungseinschränkung. Das kann natürlich auch bei älteren Personen der Fall sein, die vielleicht nicht mehr so gut kauen können und sich deswegen einseitig ernähren. Da könnte man überlegen, ob man hier ein Multivitamin substituiert. Und natürlich bei den Veganern, die Sie ja bereits erwähnt haben, die wissen natürlich sehr gut, dass sie Vitamin B12 und vielleicht auch ein veganer Supplement supplementieren, um hier nicht in ein Defizit geraten. Aber ansonsten, bei einer ausgewogenen, gesunden Ernährung sind eigentlich keine Supplemente vonnöten, denn es treten eigentlich keine Defizite auf, die bemerkenswert werden hier.
Wenn dann aber doch Supplemente eingenommen werden, zum Beispiel Multivitaminpräparate, dann fand ich es ganz spannend, dass die ja ohne Mineralzusatz eingenommen werden sollen.
Ja, also da gibt es in erster Linie zwei Gründe. Der erste Grund ist, dass oftmals die Supplemente weniger gut vertragen werden, wenn Mineralstoffe dabei sind und ein einfaches Vitaminpräparat da vielleicht besser vertragen wird, einfach Magenverträglichkeit. Zum anderen ist es so, dass in den Kombinationspräparaten natürlich eine ganze Menge Mineralien drin sind, zum Beispiel Calcium und Magnesium zusammen. Und das macht eigentlich keinen Sinn. Denn Calcium und Magnesium zusammen gleichzeitig eingenommen neutralisieren sich zum großen Teil. Und das wollen wir ja genau vermeiden. Also wenn ich zum Beispiel Calcium und Magnesium einnehmen möchte, dann müsste ich das an unterschiedlichen Tageszeiten tun. Das eine Supplement morgens, das andere Supplement abends. Und das ist vielleicht auch was, was nicht so bekannt ist, was man aber berücksichtigen sollte, auch insbesondere in Empfehlungen für Patienten, dass wenn diese zwei Supplemente eingenommen werden, in unterschiedlichen Tageszeiten und ganz bestimmt nicht im gleichen Produkt. Also hier machen diese Kombinationspräparate eigentlich sehr wenig Sinn.
Magnesium wird ja häufig bei idiopathischen Muskelkrämpfen eingesetzt. Da gab es ja jetzt aber zuletzt eine Studie, die gezeigt hat, dass da Vitamin K2 vielleicht auch eine ziemlich gute Wirkung entfalten könnte.
Also Vitamin K2 ist sowieso wichtig, auch für die Aufnahme sowohl von Magnesium als auch von Calcium. Und die Calciumaufnahme wird natürlich auch durch Vitamin D begünstigt, also dieses Triumvirat, will ich mal sagen. Vitamin D, Calcium und K2 ist natürlich eine Kombination, die sich gegenseitig verbessert, verstärkt und sollte man überlegen. Aber wie gesagt, im Grunde genommen bekommen wir eigentlich durch unsere Ernährung, wenn sie denn vielfältig ist, auch genug K2. Also in der Bevölkerung besteht eigentlich generell gesehen kein Mangel an K2.
Ich setze die Studie mal in die Shownotes, falls jemand nachschauen möchte. Die war zwar relativ klein, N war wirklich gering, aber der Effekt war ziemlich groß und idiopathische Muskelkrämpfe sind ja ein sehr häufiger Vorstellungsgrund. Hier also die Studie in den Shownotes. Ein anderer häufiger Vorstellungsgrund in Verbindung mit Nahrungsmitteln ist ja eine tatsächliche oder eine vermutete Glutenunverträglichkeit. Die diagnostizierten Fälle nehmen tatsächlich zu. Es ist aber auch so, dass einige Leute davon ausgehen, eine Glutenunverträglichkeit zu haben, obwohl bei ihnen keine nachgewiesen werden kann. Trotzdem wird dann eine glutenfreie Ernährung angestrebt. Wie sehen Sie das?
Ja, das ist eine gute Frage. Gluten ist in aller Munde. Ich probiere auch mal, mein Gluten zu reduzieren. Vielleicht bekommt es mir ja. Ich würde sagen, wenn es einem bekommt, wenn man sich damit besser fühlt, warum nicht? Aber man muss natürlich auch aufpassen, wenn man sich wirklich glutenfrei ernähren will, dann kann es natürlich auch zu Mangelzuständen kommen. Denn die glutenfreien Produkte sind oft ärmer an Ballaststoffen. Und dann muss ich aufpassen, dass ich solche Produkte wähle, die auch ausreichend Ballaststoffe haben, zum Beispiel. Glutenunverträglichkeit ist sicherlich nicht so häufig, wie es propagiert wird. Es ist eher eine Empfindenssache und jemand fühlt sich damit besser. Das kann ja auch ein Placebo-Effekt sein. Da ist nichts Schlimmes dabei. Das ist jetzt nicht negativ zu bewerten. Man soll immer das machen, wo man sich gut und besser damit fühlt. Sein muss es in der Regel nicht und kann auch zu Mangelernährung führen.
Wir arbeiten hier gerade so schön häufige Vorstellungsgründe und Nachfragen ab. Was ja auch häufig nachgefragt wird, ist, jemand hat irgendwie was über intermittierendes Fasten gelesen, zum Beispiel 16 Stunden nichts essen und in einem Zeitraum von 8 Stunden dann essen. Gibt's da Daten dazu, was das bringt?
Also auch da kann man wieder sagen, das ist sehr individuell und jeder muss da für sich erproben, ob er sich damit gut fühlt. Es gibt keine verlässlichen Daten aus den großen epidemiologischen Studien, dass intermittierendes Fasten tatsächlich die Gesundheit verbessert, also die Reduzierung von irgendwelchen Erkrankungen damit verbunden sein könnte. Es gibt natürlich noch nicht so viele Studien dazu, weil das intermittierende Fasten ja eigentlich noch eine relativ neue Erscheinung ist. Auch wieder ein Trend, der natürlich propagiert wird. Ich kenne viele Personen, die mir berichtet haben, sie fühlen sich damit besser. Okay, da ist auch nichts gegen zu sagen. Insbesondere natürlich, wenn man eher das Abendessen reduziert und nicht so spät zu Abend isst, würde ich sagen, da steckt vielleicht auch eine gewisse Weisheit dahinter. Was ich eher weniger empfehlen würde, ist das Frühstück wegzulassen und dann abends sehr viel zu essen. Das ist für den Körper eher belastend und für den Schlaf eher nicht so zuträglich. Aber auch da gibt es natürlich wieder individuelle Vorlieben und individuelle Unterschiede.
Die physiologischen Ideen dahinter, wie zum Beispiel Autophagie im Fastenmodus oder natürlich auch die Gewichtsreduktion, die ja daraus resultieren dürfte, die würden Sie eigentlich vermuten lassen, dass es was bringt. Aber da gibt es jetzt keine Daten zu.
Keine Langzeitdaten, wie gesagt. Also ich schließe es durchaus nicht aus, dass in einiger Zeit Langzeitdaten dazu generiert werden. Und es kann natürlich auch sein, dass diese dann tatsächlich auch mit einer besseren Gesundheit verbunden sind. Ich würde mal sagen, im Moment ist die Datenlage einfach noch unzureichend. Insbesondere, man müsste ja etwas längerfristige Studien hier haben, um den Gesundheitseffekt abschätzen zu können. In der Tat berichten mir Leute, dass sie gut damit fahren, Gewicht zu verlieren mit intermittierenden Fasten. Die Frage ist natürlich, ob diese Gewichtsabnahme aufrecht und beibehalten werden kann. Das ist, was jetzt erstmal ein Kurzzeiteffekt ist. Aber Gewichtsabnahme auf Dauer ist natürlich nochmal ein etwas schwierigeres Thema.
Es ist ja sehr häufig, dass Ernährungsgewohnheiten umzustellen schwierig ist. Vielen Menschen fällt das schwer. Und was ja jetzt häufig dann auch angefragt wird vor diesem Hintergrund, ist die sogenannte Abnehmspritze, also das Tirzepatid, das ja beworben wird nahezu, ne? Es wird nicht genannt in der Werbung, aber wer weiß, worum es geht, erkennt schon, welches Präparat sich hinter der Fernsehwerbung versteckt, ne? Wie bewerten Sie die Abnehmspritze?
Ja, die Abnehmspritze ist ein sehr interessantes Thema. Also hier müssen wir, glaube ich, etwas kritisch vorgehen. Auch für die Abnehmspritze, genau wie fürs intermittierende Fasten, gibt es keine Langzeitdaten. Also die Kurzzeitdaten zeigen, dass die Abnehmspritze tatsächlich erfolgreich ist, was Gewichtsabnahme angeht. Aber ob dies auf lange Zeit durchgehalten werden kann, ist nochmal sehr fraglich. Was natürlich auch berücksichtigt werden muss, sind die unerwünschten Wirkungen der Abnehmspritze, also die Nebenwirkungen. Und die sind ziemlich gravierend. Also von Übelkeit und Erbrechen, was sehr, sehr häufig ist, zu Durchfall, möglicherweise auch etwas schwerwiegenderen Erkrankungen wie eine Pankreatitis, also Entzündung der Bauchspeicheldrüse oder anderen. Auch hier wissen wir die Langzeitnebenwirkungen noch nicht. Das sind ja erstmal die Kurzzeitnebenwirkungen. Aber bereits die Kurzzeitnebenwirkungen haben dazu geführt, dass etwa die Hälfte der Personen, die sich diese Abnehmspritze haben geben lassen, mit der Therapie aufhören, also die Therapie abbrechen, weil sie diese Nebenwirkungen gar nicht durchhalten können. Nun ist es ja so, dass man sich diese Abnehmspritze jede Woche, im Moment noch jede Woche geben lassen muss und auch für den Rest des Lebens. Denn wenn man die Spritze absetzt, nimmt man wieder an Gewicht zu. Und das ist ja genau das, was wir vermeiden wollen. Deswegen würde ich empfehlen, dass wir wirklich an der Ursache des Problems ansetzen. Und die Ursache ist einfach eine falsche Ernährung. Und es ist ja sehr viel ratsamer und sehr viel besser, die Ernährung umzustellen, als sich jede Woche eine teure und nebenwirkungsbelastende Spritze geben lassen zu müssen.
Bringt aber weniger Geld.
Bringt aber weniger Geld. Ja, aber ist sicherlich auf Dauer eher anzuraten.
Und für die Betroffenen natürlich umso schöner, kostet auch weniger Geld.
Genau.
Das muss man ja sagen. Ich würde zum Ende hin gerne noch zwei, naja, relativ spektakuläre Studien mit Ihnen besprechen. Das ist einmal die Studie, die die sogenannte Ornish-Diät bei Atherosklerose vorgestellt hat und einmal die Direktstudie bei Diabetes. Vielleicht können wir uns die mal ansehen und Sie erklären uns, was da gesehen wurde. Lassen Sie uns doch mit der Ornish starten.
Ja, sehr gerne. Die Ornish-Ernährung und die Ornish-Studie sind wirklich sehr sensationell, muss man ganz klar sagen. Das ist zwar schon eine Weile her, dass Herr Dr. Ornish diese Studie durchgeführt hat, aber die war so spektakulär, weil sie gegen alle Erwartungen gezeigt hat, dass man mit einer Ernährungsumstellung die Arteriosklerose rückgängig machen kann. Und in dieser ersten Studie von Dr. Ornish wurde bei den Patienten eine invasive Untersuchung der Blutgefäße durchgeführt und das Ausmaß der Arteriosklerose festgestellt, also abgemessen. Und dann nach Durchführung der Lebensumstellung, was nicht nur eine doch relativ radikale Umstellung der Ernährung betraf, aber auch der Lebensführung, also Abbau von Stress, mehr körperliche Bewegung, hat sich tatsächlich gezeigt durch eine weitere invasive Untersuchung am Ende der Studie, dass die Arteriosklerose sich deutlich zurückgebildet hat in diesen Patienten. Und das war sensationell, weil das sogar wirksamer war als jegliche Medikamenteneinnahme, die sich möglicherweise auch auf die Arteriosklerose auswirken kann. Also mit Ernährung kann man hier so viel erreichen und wirklich, das war eigentlich nicht wirklich erwartet gewesen, dass man doch so einen deutlichen Unterschied machen kann. Und das ist ja, lässt ja wirklich hoffen, dass man die Arteriosklerose in einem Großteil der Patienten wirklich rückgängig machen kann und ermutigt einen doch auch, die Ernährung und auch die gesamte Lebenssituation zumindest zu versuchen umzustellen. Und ich kenne auch Personen, bei denen das wirklich auch funktioniert hat und die wirklich dem Tod von der Schippe gesprungen sind, bei denen sich der Herzinfarkt schon angebahnt hat, die eine massive Stenose in ihren Herzkranzgefäßen in den Koronarien hatten und dann tatsächlich diese Stenosen in den Herzkranzgefäßen abbauen konnten durch ihre Lebensumstellung und insbesondere durch die Nahrungsmittelumstellung.
Könnte ich da nochmal nachfragen, was haben die gemacht tatsächlich und über was für einen Zeitraum?
Also die meisten Personen, die so eine hochgradige Stenose haben, haben sich natürlich sehr ungesund ernährt. Und die haben diese Ornish-Diät, die man natürlich auch nachlesen kann, befolgt. Wie gesagt, die ist sehr restriktiv, natürlich auch sehr Gemüse-, Obst betont, auch Omega-3-Fettsäuren betont. Es werden hier relativ fettarm gegessen, aber wie gesagt, das kann man ja alles bei der Ornish-Diät nachlesen, wie sich diese gestaltet. Und der Zeitraum ist, ich würde mal sagen, zwischen 6 bis 12 Monaten zeichnet sich diese deutliche Veränderung ab. Also gar nicht mal so lange. Man sollte natürlich diese Ernährung dann auch auf Dauer durchhalten, damit sich die Arteriosklerose nicht wieder neu bilden kann.
Und natürlich nicht rauchen, ne?
Genau, rauchen natürlich auch.
Aber eigentlich ja eine tolle Nachricht für all die Betroffenen von Arteriosklerose, kann man ja auch vielleicht mal darauf hinweisen.
Genau, auf jeden Fall. Sehr, sehr wichtig.
Und die zweite ist die Direct- oder Direktstudie bei Diabetes. Da würde ich auch gerne noch einen Blick drauf werfen.
Genau. Diabetes ist ja auch auf dem Vormarsch, eine der wichtigsten Zivilisationskrankheiten in unserer Zeit. Und infolge des zunehmenden Übergewichts hat sich natürlich auch das Diabetesrisiko deutlich erhöht. Deswegen ist es auch ganz, ganz wichtig, hier beim Diabetes anzusetzen. Und diese Direktstudie hat auch massive Erfolge gezeigt, was die Ernährungsumstellung angeht und die Lebensumstellung. Die meisten Diabetiker haben natürlich auch ein Übergewichtsproblem Und bei der Direktstudie konnte gezeigt werden, dass durch eine Gewichtsabnahme, also eine deutliche Reduzierung des Gewichts durch die Ernährungsumstellung, nach 12 Monaten die Hälfte der Probanden tatsächlich diabetesfrei war. Und das ist ja auch ein sehr, sehr ausgeprägter Erfolg. Wenn die Hälfte der Diabetespatienten ihren Diabetes verlieren kann durch eine Gewichtsreduktion und eine Ernährungsumstellung. Und auch hier sollten wir wirklich unsere Patienten wieder ermutigen, eine Ernährungsumstellung zu probieren und doch deutlich an Gewicht zu verlieren. Denn eine 50-prozentige Erfolgschance, würde ich sagen, ist doch sehr, sehr ermutigend und sehr, sehr hoch.
Sehr gut. Dann würde ich gerne noch einen Blick in die Zukunft werfen. Wenn Sie sich was wünschen dürften, was muss sich auf politischer Ebene ändern, was auf ärztlicher?
Ja, also in Deutschland hat die Prävention ja leider keinen großen Stellenwert. Und da würde ich mir sehr wünschen, dass die Politik und auch die Ärzteschaft die Prävention höher bewertet und mehr Präventionsmaßnahmen fördert. Insbesondere auch vor dem Hintergrund der alternden Bevölkerung und der immer steigenden Kosten im Gesundheitssystem können wir uns gar nicht leisten, die Prävention in Zukunft zu ignorieren. Und die Ärzte und Ärztinnen sind hier auch sehr gefragt und haben ja eine sehr, sehr wichtige Rolle, ihre Patienten für die Prävention immer wieder zu ermutigen. Gesunde Ernährung und natürlich die Aufgabe der Risikofaktoren wie Rauchen, Übergewicht und die Ermutigung zur körperlichen Bewegung. Das sind so wirklich die wichtigsten Pfeiler der Prävention. Und der Patient schaut ja doch auf den Arzt und die Ärztin als Ratgeber und als Leitbild. Und deswegen haben Ärzte wirklich einen sehr, sehr großen Einfluss auf die Verhaltensänderungen in der Bevölkerung und sollten sich wirklich auch die Zeit nehmen, Präventionsmaßnahmen und Ernährungsumstellungen mit ihren Patienten zu besprechen. Das könnte wirklich einen riesen Unterschied machen in der Bevölkerung. Aber wir müssen uns wirklich überlegen, dass Prävention besser abgerechnet werden kann, weil wir so viel erreichen können mit der Prävention.
Ich erinnere mich an ein Interview mit Dr. Tobias Rüther von der Tabakambulanz in München. Der hatte mir Zahlen gezeigt, wenn man sagt als Arzt, als Ärztin, ich empfehle Ihnen, mit dem Rauchen aufzuhören, dann hören 10% der Adressaten mit dem Rauchen auf. Gibt es sowas auch für Ernährung? Kennen Sie da eine Zahl?
Ich kenne da leider keine Zahl, aber man muss sagen, dass die Aufgabe des Rauchens ist natürlich einer der schwierigsten Punkte. Ich würde sagen, die Ernährungsumstellung ist für viele einfacher, als mit dem Rauchen aufzuhören. Natürlich gibt es auch in der Ernährung gewisse Abhängigkeiten. Die Abhängigkeit vom Zucker ist nicht zu unterschätzen. Aber wir haben ja viele Punkte, in der wir in der Ernährung ansetzen können. Und es ist sicher so, dass eine personalisierte Prävention wahrscheinlich gezielter ist als alles auf einmal zu machen, ja, aufhören mit dem Rauchen, Übergewicht abbauen, stressfrei leben, sich mehr bewegen und gesunde Ernährung. Alles auf einmal ist wahrscheinlich viel zu viel, ja. Da muss man die wichtigsten Faktoren erstmal identifizieren und schauen, was für den Einzelnen wahrscheinlich am erfolgreichsten ist. Aber spezielle Zahlen, wie jetzt zum Beispiel die Sie genannt haben, haben wir jetzt für die Ernährung jetzt, ist mir nicht bekannt.
Wäre vielleicht mal eine spannende Studie.
Ja, genau.
Also wenn jemand sagen würde, there's no glory in prevention, Sie würden den Kopf schütteln.
Absolut. Ich glaube wirklich, mit der Prävention können wir so viel erreichen. Und es ist doch für den Einzelnen auch sehr viel angenehmer, wenn die Erkrankung gar nicht erst entsteht, als wenn ich dann nachher krank bin und zum Arzt renne und dann denke, ach, hätte ich doch dies und jenes gemacht, dann hätte ich ja diese schlimme Erkrankung jetzt nicht bekommen. Und wie gesagt, da spielt der Arzt und die Ärztin wirklich auch eine große Rolle.
Gibt es denn sonst noch etwas, das Sie unseren Hörerinnen und Hörern zum Abschluss mit auf den Weg geben möchten?
Ja, ermutigen Sie Ihre Patienten, gesund zu essen. Gesund essen macht Spaß und ist lecker. Und die Gesamtprävention macht einen Riesenunterschied. Und man fühlt sich einfach auch besser, wenn man gesünder isst und sich mehr bewegt. Ganz abgesehen davon, dass man sich auf jeden Fall besser fühlt, wenn man aufhört zu rauchen und das Übergewicht verliert. Also es ist auch wirklich ein Wohlfühleffekt in der Prävention, den man den Patienten auch immer wieder vermitteln kann.
Sagt die Ernährungsepidemiologin Frau Professorin Karin Michels. Herzlichen Dank, dass Sie heute zu Gast im Amboss Podcast waren.
Ja, ganz herzlichen Dank, dass ich dabei sein durfte. Es hat mir riesigen Spaß gemacht.
Ich hoffe, das ging euch zu Hause auch so. Ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr Amboss noch nicht kennt, dann probiert es doch einfach mal aus. Ihr könnt euch die App runterladen und es direkt auf dem Desktop nutzen. Einen Monat kann man Amboss kostenlos testen unter go.amboss.com/amboss-entdecken. Natürlich freuen wir uns auch, wenn ihr über den Amboss-Podcast redet, wenn ihr ihn weiterempfehlt, wenn ihr auf Abonnieren klickt und natürlich auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht es gut, bis dahin. Ciao.